Bis 2050 soll die EU klimaneutral werden. Das ist im European Green Deal festgelegt. Eine entscheidende Rolle, um dieses Ziel zu erreichen, spielen die Energieversorgung und der Verkehrssektor. Denn die Energie- und die Verkehrswende sind unumgänglich für eine nachhaltige Zukunft. Welche neuen Entwicklungen gibt es in diesen Bereichen? Wie steht es zum Beispiel um die Batterieindustrie? Und wie ist der Stand bei der Fusionsforschung? Das wollen wir im Wissenschaftspodcast von Detektor FM klären. Diese Woche in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
Die Produktion und Speicherung von Energie soll klimafreundlich, effizient und günstig sein. Um das zu erreichen, wird überall auf der Welt nach neuen Energieerzeugungsmethoden und neuen Batterietypen geforscht. Und auch Zielkonflikte werden von WissenschaftlerInnen in den Blick genommen. Das alles passiert unter anderem in Garching bei München, in Heidelberg und in Köln. Da befinden sich nämlich das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, das Max-Planck-Institut für medizinische Forschung und das Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Womit genau sich die Forschenden dort beschäftigen, das weiß meine Kollegin Alina Metz. Sie hat sich mit drei WissenschaftlerInnen der genannten Max-Planck-Institute über deren Forschung unterhalten. Hallo Alina.
Hallo Caro.
Du hast dich in den vergangenen Wochen intensiv mit der Zukunft der Energie beschäftigt. Was hast du denn da heute mitgebracht?
Genau, ich habe mit drei Forschenden unterschiedlicher Max-Planck-Institute gesprochen. Da ging es zum einen um die Batterieindustrie. Da habe ich mich mit dem Konflikt von Wirtschafts- und Nachhaltigkeitszielen der EU auseinandergesetzt und außerdem mit einem deutschen Start-up, das einen neuen Batterietypen auf den Markt bringen will. Als drittes Thema habe ich Fusionskraftwerke mitgebracht und die Frage, wieso die Kernfusion eine sichere und saubere Energiequelle ist.
Das ist ein ganz schön breites Spektrum, das wir da heute abdecken. Dann lass uns doch einmal der Reihenfolge nach reinschauen und mit der Batterieindustrie anfangen.
Gerne. Also die Batterieindustrie leistet ja einen enorm wichtigen Beitrag dazu, Energie zu speichern, was ja das Oberthema dieser Folge ist. Energie gut speichern zu können, ist gerade für die Transformation des Verkehrssektors wichtig und ja vor allem notwendig und ermöglicht somit Klimaschutzziele einzuhalten. Doch der Batteriemarkt, der bietet viel Konfliktpotenzial, zum Beispiel wenn es darum geht, wirtschaftliche Interessen, strategische Unabhängigkeit von beispielsweise asiatischen Ländern und Nachhaltigkeitsziele miteinander zu vereinbaren. Eine Person, die sich genau damit auseinandersetzt, ist Dr. Palma Poljak. Sie ist Senior Researcherin am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Poljak beschäftigt sich mit der Batterieindustrie in Europa und untersucht dabei Widersprüche der EU-Zielsetzung und dem tatsächlichen Handeln der EU. Die Forscherin ist Ungarin und setzt sich somit seit Jahren vor allem mit der ungarischen Batterieindustrie intensiv auseinander. Sie ist in Ungarn politische Beraterin gewesen, bevor sie ans Max-Planck-Institut gekommen ist.
Okay, und wie ist denn die Lage in Europa, was die Batterieindustrie angeht gerade?
Simpel gesagt, nicht die beste. Also derzeit ist China vor allem im Bereich der Produktion führend und das auch mit Abstand. Das Land ist der weltweit größte Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und kontrolliert somit einen Großteil des Markts. Dazu kommen starke Produktionskapazitäten. Die liegt in China, also die Produktionskapazität, liegt in China bei 1800 Gigawattstunden pro Jahr. Um das einmal anschaulicher zu machen, in Deutschland verbraucht ein Haushalt jährlich durchschnittlich 3500 bis 4000 Kilowattstunden Strom. Mit 1800 Gigawattstunden könnten somit jährlich rund 518.000 Haushalte versorgt werden.
Okay, krass, das ist eine Menge.
Ja, und China liegt da aber halt auch wirklich mit Abstand vorne. Also an zweiter Stelle bei den Produktionskapazitäten sind nämlich die USA und das mit nur 150 Gigawattstunden. Da gibt es also schon einen enormen Rückstand und Europa liegt noch weiter dahinter.
Um die Nachhaltigkeitsziele der EU einzuhalten, spielt die Entwicklung und anschließend eine grüne Produktion von Batterien eine wichtige Rolle. Was sind denn die großen Nachhaltigkeits- und Umweltziele der EU, die auch die Batterieindustrie betreffen?
Logischerweise geht es da vor allem um den elektrischen Verkehr, der zur Klimaneutralität beitragen kann. Es braucht also elektrische Fahrzeuge, die Batterien für den Antrieb benötigen. Und vor allem aber braucht es grüne Energiequellen, um all das herzustellen. Das sei bisher jedoch ein Problem in Europa, meint Palma Poljak und erklärt das Problem anhand von Ungarn.
And something quite concerning that I see in the EU case and specifically in the Hungarian case, that it is fossil fuel. Russian gas in particular, that is overwhelmingly used to power these industries, which of course puts their sustainability, like a broader ecological footprint, into question. And the European Union actually does understand this and also has like targets to regulate the entire value chain and the whole eco footprint of batteries. But what's problematic is that the European Union does not really have very strong enforcement capacities.
Sie kritisiert also das Durchsetzungsvermögen, das in der EU fehlt. Denn bisher ist es so, dass jeder Staat selbst entscheiden kann, inwieweit er die Ziele umsetzen möchte oder nicht. Wenn wir beim Beispiel Ungarn bleiben, dort wollte man in eine eigene Industrie investieren, weshalb das Ganze ziemlich schnell festgezurrt und aufgebaut wurde. Das hatte aber negative Folgen für die Umwelt, weil es keine richtigen Regularien gab und die Firmen am Ende auch unter Druck standen. So haben Fabriken giftige Chemikalien nicht ordentlich entsorgt und damit das Grundwasser verschmutzt, was ja im Widerspruch zu allen Nachhaltigkeits- und Umweltzielen steht.
Okay, verstehe. Einerseits klingen ehrgeizige Umweltziele ja erstmal toll für die Umwelt und den Klimaschutz und so, aber sie müssen natürlich umsetzbar sein. Und dazu müssen Politik und Wirtschaft in einem engen Austausch stehen. Sonst wären die umwelt- und klimapolitischen Versprechen ja auch nichts als Augenwischerei, oder?
Ja, so sehe ich das auch. Also in diesem Fall von Ungarn hat das mit dem Austausch nicht so gut funktioniert. Der politische Vorstoß hat zum Beispiel ausländische Investoren angezogen, weil eben gesagt wurde, es werden Umweltvorschriften gelockert.
What we see in the Hungarian case is that the government was very, very successful to attract these gigafactory projects, which will bring jobs. The way they did it was really to say to these companies, we are very committed to this to this investment, and we are willing to loosen these kind of regulatory burdens for you.
Außerdem wurden sogenannte Sonderwirtschaftszonen ins Leben gerufen, die wirtschaftliche Vorteile und Sonderrechte für Unternehmen bieten. Allerdings wurden jegliche Beschwerden und Bedenken lokaler AnwohnerInnen ignoriert.
What they also did was to create so-called special economic zones, which just create this even like borderline lawless spaces for these companies to operate in. And when it came to like local communities pushing back against these problems, the government prioritized the investors' interests and not the local communities' interests and helped to crush local dissents.
Das heißt, es ist ein Konflikt entstanden zwischen einerseits dem Wunsch, neue Arbeitsplätze zu schaffen und Geld zu verdienen und andererseits den lokalen Umweltbelangen.
Jetzt hast du vorhin ja gesagt, dass ein Ziel der EU strategische Unabhängigkeit ist. China ist Marktführer in der Batterieproduktion und auch in Ungarn, wo es eigene Fabriken gibt, scheint das mit der Unabhängigkeit nicht so gut zu klappen, wenn Palmer Poyak sagt, dass ein Großteil des Gases aus Russland importiert wird und das dann in der Batteriefabrik genutzt wird. Das heißt, die geopolitische Abhängigkeit, die wir eigentlich loswerden wollen, ist auch in der Batterieindustrie ein großes Problem.
Richtig, also die Abhängigkeit, die ist so groß, dass das eines der Hauptargumente Europas ist, eine lokale Batterieindustrie zu schaffen. Die eigene strategische Unabhängigkeit soll gestärkt werden und das steigert am Ende ja auch die Wettbewerbsfähigkeit, ist nachhaltiger und vor allem sichert das Ganze auch Lieferketten.
Theoretically, it would be an option to just import these inputs. I mean, to say they are a commodity and we just buy them from China. What the European Commission said from the very beginning is that this is a dependence. We also want to have European manufacturing capacities. It was an explicit quote from the European Court of Auditors, who said that we do not want to end up in the same situation we did with Russian gas, that we are so dependent on import for this critical industry. And we do want to have a battery industry based in Europe.
Die Frage ist derzeit also nur, ob am Ende eine chinesische Firma ihre Fabrik in einem europäischen Land baut, weil China eben immer noch fortschrittlicher ist als wir, oder ob es eben eine europäische Firma ist.
Jetzt haben wir über verschiedene Ziele gesprochen. Wirtschaftswachstum, strategische Unabhängigkeit, Klimaneutralität. Wie lassen sich all diese Ziele denn miteinander vereinbaren?
Palmer Poljak ist davon überzeugt, dass wir da Abstriche machen und Kompromisse eingehen müssen. Also, dass es eben nicht möglich ist, alle Ziele miteinander zu vereinbaren. So macht es in Sachen Wirtschaftswachstum einen Unterschied, ob es sich um eine inländische Industrie mit inländischen Unternehmen handelt oder ob es eben eine ausländische Direktinvestition ist, die nur Fließbandarbeit nach Europa bringt. Das hätte einen geringeren Mehrwert, wodurch der tatsächliche Wachstumseffekt am Ende natürlich auch geringer ist. Und da müssen erste Abstriche gemacht werden, sagt Palmer Poljak.
There already needs to be a compromise here because, as I said, we are lagging behind China in technology. So a lot of car makers actually say we just do not have the time or the patience to actually wait for these European champions or German or other European champions to emerge. We need these batteries now. So yeah, we just buy them from these Chinese-owned gigafactories. So that's already something where we need to make a choice.
Und auch in Sachen Umweltschutz und Klimaneutralität kann es nur Kompromisse geben, denn eine eigene Industrie zu erschaffen, die auch noch umweltfreundlich und klimaneutral ist, ist sehr kostspielig. Auch die strategische Unabhängigkeit ist eine Herausforderung. Doch es ist möglich, wie wir am Beispiel Frankreich sehen, denn dort hält man an inländischen Produktionen fest.
Interestingly, I mean, the French battery strategy, I think, is closest to reaching all goals. I mean, French car makers are still sticking to their national champions, to their French battery providers. Of course, it's an industry that moves really quickly, so I'm not really making predictions about their success. But they have a more patient investor strategy, and I think it also has to do with the fact that these French car makers are partly state owned, so it's not just the market logic that ditches them, but like this more long-term strategy of actually having this infant industry.
Das ist vielleicht etwas, woran Deutschland sich ein Beispiel nehmen könnte, um die Unabhängigkeit in der Batterieindustrie voranzutreiben. Aber dazu müsste wahrscheinlich die Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland erstmal weiter ansteigen. Und an der Front sieht es gerade ja nicht so gut aus. Die Nachfrage ist zuletzt gesunken, weil die Kaufprämie für E-Autos ausgelaufen ist. Dabei würde eine höhere Nachfrage wiederum auch die Forschung in dem Bereich pushen.
Ja, das klingt nach so einem Henne-Ei-Problem, das sich nicht so einfach lösen lässt. Lässt sich denn sagen, wie sich die Industrie in Zukunft entwickeln wird?
Also all diese Konflikte machen es schwer, das vorherzusagen, so die Forscherin. Wichtig ist dabei ja auch die finanzielle und politische Unterstützung. Also es braucht Regeln, wie man mit ausländischen Investoren umgeht und wie dennoch das Know-how bei uns ankommt. Und ich meine, die Technologie, die entwickelt sich ja ständig weiter. Also es werden ja zum Beispiel auch ständig neue Batterietypen entwickelt.
We will need batteries for the green transition. That's really, really clear. And if we have these domestically headquartered companies, it will do us good economically long term. But it's also it's tough and it's costly. It's hard to make all these goals and reach them at the same time.
Wir haben es eben gesagt, die Batterieindustrie entwickelt sich ständig weiter und es ist wichtig, dass vor allem lokale Unternehmen und Forschungsprojekte gefördert werden. Genau dazu hat Alina ebenfalls ein Gespräch geführt. Alina, worum ging es denn da?
Ich habe mit Professor Dr. Joachim Spatz gesprochen. Er ist Physiker am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung. Seine interdisziplinäre Abteilung beschäftigt sich mit strukturierten Materialien, die besondere Eigenschaften im biologisch-medizinischen Bereich entfalten können. Oder aber auch in anderen Anwendungen, wie zum Beispiel in einer Batterie. So hat das Forschungsteam eine leichte, effizientere Batterie entwickelt. Dafür nutzen sie feine Metallfliesen, die als Stromkollektoren in der Batterie dienen und diese dadurch leistungsfähiger machen. Um das Ganze zu lizenzieren und zu vermarkten, ist die Batene GmbH gegründet worden. Ich habe Joachim Spatz zu Beginn des Interviews gefragt, was die Batterien besonders macht.
Da müssen wir vielleicht nochmal etwas weiter ausholen, warum metallische Fliese. Metallische Fliese sind ja ein dreidimensionales System aus Fasern. Also man kann ja ein Vlies im Gewebe sehen oder wir können es eben aus metallischen Fasern machen. Und ein Grundproblem in der heutigen Batterietechnologie ist die, dass Elektronen und Lithium-Ionen sehr lange Wege gehen müssen. Die eigentlichen Materialien, die aber zur Speicherung dienen, sind aber intrinsisch schlecht elektrisch leitfähig und auch intrinsisch haben sie eine geringe Lithiumbeweglichkeit. Darum müssen wir eben relativ oder aus unserer Sicht relativ lange das Auto laden, bis wir dann weiterfahren können oder das Handy laden. Und der Grund besteht hauptsächlich darin, also an diesen schlecht leitfähigen Aktivmaterialien, die Energie speichern. Und aufgrund dessen muss die Batterie in einer Schichtstruktur aufgebaut werden. Das heißt, sie haben immer wieder wiederholende Elemente, weil sie diese Aktivmaterialien ganz dünn halten müssen, die Wege sehr kurz halten für Elektronen und Lithium-Ionen. Und das ist keine sehr effektive Versorgung des Aktivmaterials mit Elektronen und Lithium-Ionen. Die Natur macht es anders. Ja, wenn wir in die Natur schauen, zum Beispiel in Organe oder in unsere Haut, oder auch in Wurzeln oder in Pilze, dann sind die Kapillaren oder Venen bei Menschen sind ein hierarchisch strukturiertes, dreidimensionales Gebilde, wo praktisch das Blut dann in der Haut in das ganze Volumen durch eine dreidimensionale Struktur die Haut versorgt. Und das ist eine sehr effektive Art und Weise. Und genau das übertragen wir jetzt in die Batterie. Das heißt, wir durchdringen das Aktivmaterial, was so schlecht leitfähig ist für Ionen und Elektronen, mit metallischen Fasern in drei Dimensionen. Das ist metallische Vlies. Und dass metallische Fasern sehr, sehr gut elektrisch leitfähig sind, ich denke, das weiß man, das lernt man in der Schule, dass Metalle sehr gute elektrische Leitfähigkeit haben. Aber was eben was ganz Besonderes ist, was wir herausgefunden haben, also eine grundlegende Entdeckung hier am Max-Planck-Institut, ist, dass diese metallischen Fasern an der Oberfläche auch die Lithium-Ionen extrem schnell bewegen können. Und das ist was ganz Besonderes, ist was ganz Neues, was bisher in der Batterietechnologie nicht verwendet worden ist.
Sie haben eben die gute Leitfähigkeit erwähnt. Welche Vorteile hat die Batterie noch aufgrund ihres Aufbaus?
Das ist das Grundprinzip, also eine dreidimensionale Versorgung der Aktivmaterialien mit Elektronen und mit Lithium-Ionen, die Wege kurz halten für die Ladungsträger. Damit kann man dann viele Probleme lösen. Zum Beispiel können sie dann eben aus einer sehr dünnen Schichtstruktur in sehr dicke Elektroden gehen. Damit werden die sehr viel mechanisch stabiler und auch sicherer. Die Wärmeerzeugung ist geringer, weil der innere Widerstand geringer ist. Wir merken alle, dass wenn unser Handy geladen wird oder wir lang telefonieren, dann wird es warm. Das hat damit zu tun, dass der innere Widerstand recht hoch ist, zu hoch ist. Den reduzieren wir und dann haben Metalle auch die Eigenschaft, dass sie Wärme sehr gut verteilen im Körper und dadurch auch gut abfließen lassen. Das heißt, die Sicherheit von solchen Batterien wird auch erhöht werden durch die mechanische Stabilität und durch die Reduzierung der Wärmeerzeugung. Und dann werden wir am Ende auch weniger Materialien einsetzen müssen, um die gleiche Menge an Energie speichern zu können. Das heißt, wir brauchen ungefähr 50% weniger an Kupfer und Aluminium. Gerade Kupfer ist ein sehr wertvoller Material geworden in der Welt. Und wenn Sie die um 50% reduzieren können in diesem großen Batteriebereich, und die Skalen sind da ja sehr, sehr gigantisch, welche Materialmengen man da verwendet, hat es also auch einen sehr wesentlichen Vorteil, einerseits wirtschaftlich, es kostet natürlich dann weniger, aber natürlich dann auch, was die Nachhaltigkeit angeht. Und zuletzt dann nochmal die Kosten. Man kann tolle Batterien bauen im Labor, aber wenn sie dann nicht produzierfähig sind, das heißt auch kostengünstig sind, werden sie nie in den Markt gehen und dann wird man nie die Technologiewandel in eine grüne Technologie auch erreichen können. Das heißt, die Produktion muss günstiger werden. Und das erreichen Sie natürlich, wenn Sie jetzt anstatt 10 dünne Schichten übereinander stapeln, eine dicke Schicht machen, ist das sehr viel einfacher, sehr viel weniger fehlerbehaftet und dadurch wird am Ende die Herstellung dieser Batterie auch günstiger sein.
Jetzt haben Sie ja eben zum Beispiel schon Elektroautos mit angesprochen oder halt auch Akkus. Wie können am Ende diese Batterietypen eingesetzt werden? Also welche Form von Batterien sollen sie bisher ersetzen?
Also wir können jegliche Batterie ersetzen. Also das Wichtige ist, wir verwenden keine besondere Chemie. Wir nehmen die Chemie, die auch jetzt momentan in Batterien verwendet wird. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und damit können Sie jegliche Batterien angehen, unterschiedliche Formen. Das kann eine Autobatterie sein. Das ist natürlich ein riesiger Markt. Aber dann zum Beispiel auch im medizinischen Bereich, was Implantate angeht, Hörgeräte angeht, wo auf kleinem Volumen extrem viel Energie gespeichert werden soll. Als ein Hörgerät möchte man am liebsten, dass es halt einen ganzen Tag lang auch genügend Strom hat. Oder wenn Sie dann auch an Implantate denken, die müssen sicher sein, ja, da darf nichts schief gehen. Und das sehen wir also einerseits auch im Massenmarkt, auf der anderen Seite auch Nischenanwendungen. Und gerade natürlich die Nischenanwendungen sind natürlich erstmal für so eine junge Firma wie Batene auch der Weg, um einen Fuß in den Markt zu bekommen.
Genau da würde ich auch ganz gerne ansetzen bei dem Startup, also bei Batene. Das dient ja auch vor allem dazu, um die Forschung zu unterstützen, um auch die Lizenz für die Entwicklung zu haben. Was genau ist da der aktuelle Stand? Also auch im Unternehmen, ab wann könnten zum Beispiel diese Batterien auf den Markt gehen?
Also Batene hat inzwischen so gemeinsame Entwicklungsprojekte, Joint Development Agreements mit wesentlichen Automobilherstellern oder dann auch im medizinischen Bereich, wo es darum geht, Prototypen zu entwickeln. Und ich denke, das ist schon sehr erfolgreich innerhalb der 2 Jahre, dass wir das erreicht haben. Aber was jetzt ein wesentlicher Schritt ist, dass wir zeigen können, auch wirklich demonstrieren können, dass wir skalieren können. Das heißt, dass die Technologie skalierfähig ist. Und das ist jetzt das Ziel der nächsten 2 bis 3 Jahre. Da befindet sich jetzt auch die Batene in einer neuen Finanzrunde, um die Mittel dafür zu gewinnen und das dann zu zeigen. Und wenn man das dann schafft, denkt dann ist Batene auch fast im Markt, sage ich jetzt, dass man dann auch in der Lage sein wird, auch größere Batterien, auch Batterieserien letztendlich an den Kunden, an spezielle Kunden, Nischenkunden auch dann liefern zu können. Ist ein langer Weg, ja, es ist trotzdem ein langer Weg, ja.
Und die Prototypen, die stellen Sie auch bei sich vor Ort her?
Die Prototypen stellt dann Batene bei sich her, ja. Wir haben am Max-Planck-Institut natürlich auch eine Forschungsabteilung, die sich dann noch mit grundlegenden Fragen, neuen Fragen beschäftigt. Hier sind wir auch in der Lage, Batterien herzustellen, aber natürlich im akademischen Maß, das heißt einzelne Knopfzellen, auch manchmal Pouchzellen oder man nennt das auch Halbzellen dann. Das heißt Halbzellen, Knopfzellen und Pouchzellen. Aber das ist dann im kleinen Format der Fall. Aber Batene selber kann und wird diese Prototypen dann auch zusammen mit Partnern. Ja, das ist wichtig, dass man auch hier Partner hat, die Kunden hat, die einen dann letztendlich auch mit ihrem Know-how auch weiterhelfen. Ja.
Nun ist das große Thema bei Batterien ja auch oft dann das Recycling und die Wiederverwendung. Ist das ein Thema, mit dem Sie sich jetzt auch schon beschäftigen, oder ist es gerade einfach noch nicht das, wo der Fokus drauf liegt?
Also aktuell arbeitet Batene oder wir am MPI noch nicht darauf. Wir haben uns schon mit 2 Firmen unterhalten, auch eine in Deutschland, die Batteriesrecycling macht, wo wir erstmal gesagt haben, wo man festgestellt hat, wenn ich praktisch die Batterie einfacher bauen kann, dann kann ich sie auch einfacher wieder auseinanderbauen. Das heißt, das Recycling sollte zumindest nicht schwieriger sein wie heutzutage. Und es werden ja heutzutage auch, glaube ich, 98% der Materialien wiedergewonnen. Also das ist ein Riesengebiet und die Batterie muss recycelfähig sein, sonst denke ich, hat sie auch keine Zukunft. Und da sehe ich aber keine Probleme. Aber wir haben aktuell damit, haben wir uns noch nicht beschäftigt, daher bis auf vielleicht mit Gedanken, ja.
Gibt es denn noch irgendwas, was Sie gerne ergänzen möchten zu dem Thema, wo Sie sagen, das ist jetzt ein sehr wichtiger Aspekt, über den wir bis jetzt nicht gesprochen haben?
Technisch denke ich, kann man das nochmal unterstreichen, dass die Batterien heutzutage einfach zu komplex sind im Aufbau. Es ist immer erstaunlich, dass sie funktionieren. Also extrem komplexe Elektrochemie, die in seiner Batterie abläuft und die Strukturen, die aufgebaut werden, das muss einfacher werden, damit auch die Batterien mehr Akzeptanz finden, dass sie billiger werden. Am Ende des Tages, glaube ich, gibt es gar keine Alternative dazu, dass wir immer mehr in die Batterietechnologie in unterschiedlichen Bereichen vordringen werden, auch im Automobilbereich. Die Entscheidungen sind letztendlich schon gefallen, auch wenn es jetzt momentan politisch wieder so einen Schritt zurück gibt. Aber wenn man nachhaltig letztendlich sich entwickeln möchte, wird die Batterie eine wesentliche Komponente darstellen. Dazu muss die Batterie natürlich noch wesentlich besser werden. Das ist auch eindeutig. Und daran müssen wir alle arbeiten und insbesondere sage ich in Europa. Wir haben in Europa keine eigenständige Batterieherstellung und das ist ein wesentliches Manko und wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass der asiatische Markt oder dann vielleicht der amerikanische Markt uns auch da langfristig vorteilhaft mit Batterien versorgen wird. Das heißt, wir haben da einen riesen Nachholbedarf in Europa und in Deutschland ganz gravierend, ja.
Wir haben nun von zwei verschiedenen Standpunkten aus über Batterien als wichtigen Baustein für die Verkehrswende in Europa gesprochen. Einmal ging es um die ganze Batterieindustrie und ihre Widersprüche und eben um eine ganz konkrete neue Batterietechnologie. Ihr merkt also, Energiespeicher wie Batterien spielen eine riesige Rolle, wenn Europa klimaneutral werden will. Aber auch saubere Energiequellen spielen eine große Rolle. Deshalb wird auch daran sehr emsig geforscht. Und damit kommen wir nun zu unserem letzten Thema für heute, Fusionskraftwerke. Alina, kannst du uns zu Beginn noch einmal abholen, was Kernfusion eigentlich genau ist?
Klar, also Kernfusion, das ist ein Vorgang, bei dem zwei leichtere Atomkerne zu einem neuen, schwereren Kern verschmelzen und dabei wird Energie freigesetzt. In der Sonne wird zum Beispiel Wasserstoff fusioniert und das bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen und sehr hohen Dichten. Eine hohe Dichte bedeutet, dass mehr Wasserstoffkerne in einem bestimmten Volumen vorhanden sind, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Kerne fusionieren. Und höhere Temperaturen führen hingegen dazu, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Kerne zusammenstoßen und ebenfalls fusionieren. Und das nutzt ein Münchner Start-up. Dort verschmelzen die Mitarbeitenden nämlich zwei Wasserstoffisotope bei niedriger Dichte und außerordentlich hoher Temperatur. Also heißer als im Kern der Sonne sogar. Um das mal kurz ein bisschen genauer darzustellen, in der Sonne herrschen rund 15 Millionen Grad. In der Forschung erreicht man inzwischen aber das Zehnfache an Temperatur. Die Wasserstoffisotope sind Deuterium und Tritium, schwerer und überschwerer Wasserstoff nennt sich das auch, und die fusionieren zu Helium-4 und einem Neutron und dabei wird dann sehr viel Energie freigesetzt.
Also ein Teelöffel von diesem Ausgangsmaterial Deuterium und Tritium hat so viel Energie wie 30 Tonnen Kohle. Das ist im Prinzip so die Größenordnung, die wir uns da angucken. Genau.
Das sagt Jorrit Leon. Der Physiker hat sich auf Kernfusion spezialisiert und ist leitender Wissenschaftler und Mitgründer von Proxima Fusion. Proxima Fusion ist von Forschenden vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, dem MIT und Google X gegründet worden und hat als Ziel, in den 2030er Jahren ein Fusionskraftwerk auf Basis eines Stellarators zu bauen.
Okay, wenn du sagst Fusionskraftwerk auf Basis eines Stellarators, was genau bedeutet das denn? Also erstmal, was ist ein Stellarator und heißt das, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, Fusion zu erzeugen?
Richtig, also in der Kernfusion werden verschiedene Konzepte verfolgt und damit einhergehend auch verschiedene Methoden verwendet. Um Fusion einmal konkreter zu erklären, am meisten erforscht ist es, ein energiereiches, ionisiertes Gas, das nennt sich Plasma, in einem ringförmigen Magnetfeld einzuschließen. Warum in einem Magnetfeld und nicht in irgendeinem anderen Material? Weil das Plasma viel zu heiß ist. Also die Plasmen können mittlerweile mehr als 100 Millionen Grad erreichen. Und ja, das ist, wie vorhin schon gesagt, 10-mal so heiß wie das Zentrum der Sonne. Und das kann eben kein Material halten, weil jeder Stoff, der würde da schmelzen, verbrennen, verdampfen, wie auch immer. Und um also das benötigte Magnetfeld, diesen magnetischen Käfig, so kann man es sich vielleicht vorstellen, zu erzeugen, gibt es zwei Konzepte. Das eine ist der Tokamak und das andere ist der Stellarator. Stellaratoren verwenden kompliziert geformte Elektromagneten, die das Plasmagefäß umgeben, während Tokamaks einfache externe Elektromagneten mit einem starken Strom innerhalb des Plasmas kombinieren. Dabei führt der Strom allerdings zu Schwierigkeiten, das Plasma zu stabilisieren, was beim Stellarator eben nicht der Fall ist. Außerdem ist es bei diesem Konzept einfacher, mit der Wärmebelastung umzugehen und vor allem einen Dauerbetrieb zu ermöglichen, so Jorrit Leon.
Was dazu führt eben, dass wenn man den Stellarator einmal designt hat und dann gebaut hat, muss man sich um das Plasma keine Sorgen mehr machen. Das Plasma ist dann stabil und kann durchgängig laufen, während es im Tokamak eher andersrum ist.
Wie ist denn bei der Kernfusion der internationale Forschungsstand und wo reiht sich da Deutschland ein?
Die Forschung, die hat in den vergangenen Jahrzehnten sehr zugenommen. So wird im Süden Frankreichs beispielsweise derzeit ein Fusionsreaktor gebaut und auch in den USA wird an einer bestimmten Fusionsart, der Laserfusion, intensiv geforscht und halt auch überlegt, wie man das in einem Reaktor umsetzen kann. Deutschland ist aber auch vorne mit dabei, denn das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik hat in Greifswald den Wendelstein 7X gebaut, der seit 2015 in Betrieb ist. Und genau auf dem basieren auch die Arbeiten von Proxima Fusion. Die arbeiten gerade an einem integrierten Konzept, das den Weg von einem Demonstrationsdelerator bis hin zum Kraftwerk zeigt.
Ja, was wir in den letzten 2 Jahren gemacht haben, ist, wir haben in einer Publikation gezeigt, dass wir so ein Kraftwerk designen können. Was jetzt die nächsten Schritte sind, ist, dass man das tatsächlich in der Realität umsetzt. Ein Thema, das davon besonderer Relevanz ist, ist die Magnettechnologie. Vor allen Dingen in den letzten Jahren gibt es in der Magnetfusion eine neue Entwicklung, nämlich die Hochtemperatur-Supraleiter. Das ist eine Technologie, die es erlaubt, sehr viel höheren Magnetfeldstärken zu geben als noch davor. Verglichen zu Wendelstein 7X beispielsweise können wir jetzt Stellaratoren bauen, die 3-mal höheres Magnetfeld haben mit diesen neuen Supraleitern. Und das führt eben dazu, dass die Effizienz dieser Maschinen sehr viel höher ist.
Dabei ist die derzeit größte Herausforderung, diese Hochtemperatur-Supraleiter in eine Form zu biegen, also in einen Magneten einzusetzen, der dann wiederum danach in einem Stellarator benutzt werden kann.
Jetzt hat Jorrit Leon eben die Effizienz angesprochen und du meintest vorhin auch, dass es auch sicherer und sauberer als andere Methoden ist. Warum gilt die Kernfusion denn als Energiequelle der Zukunft?
Ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Energieerzeugungsmethoden ist es dem Physiker zufolge, dass Kernfusion fast keinen Brennstoff benötigt.
Man benötigt Deuterium. Das ist im Prinzip in unbegrenzter Menge oder fast unbegrenzter Menge im Meerwasser vorhanden. Das kommt natürlich vor. Tritium kommt nicht vor. Das ist nicht natürlich oder ist nicht mehr auf der Erde in ausreichendem Maße verfügbar. Das muss man im Prinzip erbrüten, kann man aber im Prinzip synthetisch herstellen. Und da sind die Energiedichten so hoch, dass wir eben für mehrere tausende Generationen genügend Brennstoff haben auf der Erde, um im Prinzip die gesamte Menschheit mit Energie zu versorgen.
Um sich besser vorstellen zu können, wie viel Energie entstehen könnte, hat er noch ein Beispiel mitgebracht.
Es gibt da so einen Vergleich, also wenn wir im Prinzip das Deuterium nehmen würden, was wir irgendwie in einem Fluss haben, also hier in München fließt die Isar, wenn wir da im Prinzip das Deuterium herausnehmen würden und das fusionieren würden, dann könnten wir alleine mit diesem einen Fluss die gesamte Menschheit mit Strom versorgen.
Zum anderen ist Fusion auch deutlich sicherer als beispielsweise Kernspaltung. Also da besteht ja immer die Möglichkeit, dass durch Ausfallen der Kühlung oder durch andere externe Gegebenheiten es zu einer kritischen Reaktion führen kann, was zu radioaktivem Schaden führt. Und das Risiko, das gibt es bei der Kernfusion nicht.
Und es entsteht auch kein langlebiger radioaktiver Abfall bei der Kernfusion. Also man hat Teile, also Reaktorteile, also wie die Wand, im Kernfusionsreaktor, die man zwischenlagern muss für ungefähr 100 Jahre. Und dann kann man das im Prinzip wie Kohleasche behandeln.
Proxima Fusion will in den 2030er Jahren ein Fusionskraftwerk zum Laufen bringen, hast du vorhin erwähnt. Wie realistisch ist das denn?
Genau, also das Ziel ist es, dass bis Ende der 2030er Jahre das Kraftwerk steht und in Betrieb gehen kann. Jorrit Leon hat aber auch auf jeden Fall zugegeben, dass die Ziele von Proxima Fusion sehr ambitioniert sind und dass der Zeitplan auch von Lizenzen und Baugenehmigungen natürlich abhängig ist. Aber das Team hat sich diese Ziele ganz bewusst so gesetzt.
Wir wollen so schnell wie möglich zu einem Fusionskraftwerk kommen und wir stecken uns diese Zeitlinien als bewusst als ambitioniert. Wir sind überzeugt, dass es das braucht. Wir sind nicht bereit, bis in die 2040er Jahre zu warten, bis wir den ersten Fusionsreaktor, das erste Fusionskraftwerk haben. Wir wollen diese Zeitlinie realisieren.
Der erste Schritt dafür ist ein kleinerer Stellarator, der die Brücke zwischen Wendelstein 7X und dem Kraftwerk schlägt. Der soll auch Energie erzeugen und im Jahr 2031 in Betrieb gehen. Damit das alles jedoch so umgesetzt werden kann wie geplant, betont der Mitgründer, dass es Zuarbeit von allen Seiten braucht. Also es braucht mehrere Unternehmen, die finanziell unterstützen, eine funktionierende Zulieferkette, ausgebildete Fachkräfte, die Akzeptanz der Gesellschaft daran zu forschen und Reaktoren bauen zu können und Und natürlich braucht es Regularien, um die Forschung zu gewährleisten und in Deutschland auch umsetzen zu können. Nur so kann gewährleistet werden, dass Deutschland den Anschluss an andere Länder eben nicht verliert.
Wie lassen sich in der Batterieindustrie Nachhaltigkeits- und Wirtschaftsziele miteinander vereinbaren? Und welche Technologien können wir in Zukunft erwarten, um die Energieversorgung sauberer und effizienter zu gestalten? Mit diesen Fragen hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Sie hat für diese Folge mit Dr. Palmer Poljak vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, mit Professor Joachim Spatz vom Max-Planck-Institut für medizinische Forschung und mit Jorrit Leon von Proxima Fusion und dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik gesprochen. Ich danke dir, Alina, für deine Recherche.
Gerne.
Und damit verabschieden wir uns von euch für diese Woche. Wenn euch die heute angesprochenen Themen interessieren, dann ist bestimmt auch das Magazin Max Planck Forschung für euch interessant. In der ersten Ausgabe dieses Jahres geht es nämlich um Energieforschung, passend zum Thema Zukunftsenergie des Wissenschaftsjahres 2025. Wir verlinken euch die Online-Version des Magazins in den Shownotes. Ansonsten, wenn euch gefällt, was wir hier im Forschungsquartett machen, dann abonniert den Podcast doch gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Das würde uns sehr freuen. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Redaktion dieser Folge hatten Alina Metz und ich. Ich bedanke mich zum einen bei den Expertinnen und Experten dieser Folge und natürlich auch bei euch fürs Einschalten. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.